Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Austrian Standards. Driven by Making Sense.
Steuern wir auf das Ende der Normalität zu? Welche Normalität werden unsere Kinder sich einmal bauen? Können wir mit Empathie die Welt retten?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki, ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen Zeitgenossinnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser 12. Etappe auf unserer Reise in die Normalität von morgen. Wir leben in einer Zeit, in der es zum guten Ton gehört, sich seine eigenen Gesetze zu schreiben, sich nicht an gängige soziale Normen zu halten, sondern sie sich ganz persönlich maßzuschneidern. Die Gesetzmäßigkeiten der Individualisierung und Selbstverwirklichung haben hier gemeinsame gesellschaftliche Normen abgelöst. Was bedeutet diese Freiheit in der Gestaltung des eigenen Konzepts von Normalität für jede und für jeden von uns? Was passiert, wenn sich diese Entwicklung fortsetzt? Wie werden heutige Kinder und Jugendliche mit dieser Ausdifferenzierung und Eigenverantwortung umgehen? Wie werden Sie als Erwachsene Normalität leben und Normen verhandeln? Diesen Fragen widmen wir uns in dieser Folge. Der Ort, an dem wir sozial akzeptiertes Verhalten und damit gesellschaftliche Normen verhandeln, dieser Ort hat sich verschoben. Es sind nicht mehr die geschlossenen Kollektive, die vorgeben, was sich gehört und was nicht. Die großen Ideologien von Kirche und Parteien, von politischen Bewegungen und sozialen Schichten haben an Macht und an Strahlkraft verloren. Übergeordnete Referenzsysteme finden wir in europäischen Gesellschaften kaum noch. Das Individuum ist gefragt. Es soll selbst entscheiden, was es für normal hält oder nicht. Für den postmodernen Menschen bedeutet das eine Freiheit, die mitunter überfordern kann. Mit diesen Gedanken sitze ich noch einmal an meinem Küchentisch mit der Philosophin Liz Hirn.
Es gibt auch andere Länder, andere kulturelle Räume oder ideologische Räume, die viel restriktiver umgehen mit Normalität. Die Frage ist das das Konzept, was uns besser gefallen würde? Also wenn wir uns quasi dann gegen soziale Normen von außen stemmen müssten, hatten wir auch lange Zeit in Österreich, so lange ist es nicht her. Aber ist das jetzt das, was wir lieber haben? Also es gibt diesen Kampf nach außen und es gibt halt auch den inneren Kampf, das Ringen, was wir vielleicht als normal empfinden etc., ja, was jetzt, keine Ahnung, in der Pubertät vielleicht einigermaßen das normale Szenario ist oder entwicklungspsychologisch auch rechtfertigbar ist, tragt sich jetzt wahrscheinlich auch stärker ins Erwachsenenalter, weil eben diese Institutionen auch hinterfragt werden können.
Dass wir uns wissend natürlich nie für den bewussten Schritt in die Unfreiheit entscheiden würden, liegt auf der Hand. Mir fällt ein Beispiel des Psychiaters Reinhard Haller aus Folge 4 dazu ein. Er hat dabei von psychopathischen Menschen erzählt, die in der sogenannten Freiheit gegen alles und jedes verstoßen, was es überhaupt gibt. Und die sich dann aber in der Justizanstalt relativ wohlfühlen, weil hier ganz klare Bedingungen sind, die ihnen offensichtlich Richtlinie und auch eine gewisse Sicherheit geben. Normen engen ja nicht nur ein, sondern geben auch Halt. Freiheit scheint also frei, aber nicht unbedingt glücklich zu machen.
Das hat nichts mit Glück zu tun. Also die Vorstellung, dass mehr Freiheit glücklich macht, so wie es in der amerikanischen Verfassung steht, das würde ich jetzt challengen wollen. Es könnte auch sehr viel Unglück daraus entstehen, dass wir eben Menschen auch die Freiheit geben, dass sie vielleicht handeln, dass sie nicht nur sich selber, sondern auch anderen schädigen können. Und auch das, glaube ich, wird eine Schicksalsfrage sein, wie weit wir diese Abweichungen von dem, was richtig ist, also das Richtige zu entscheiden, jetzt gerade auch was KI ist oder auch moralische Fragen sind mit selbstfahrenden Autos, also ist es nicht besser, das auszulagern? Also wie weit lassen wir noch zu, dass Menschen selber entscheiden und sich vielleicht fürs Falsche entscheiden? Ich glaube, das werden noch interessante philosophische Diskussionen sein.
Dieser Gedanke ist maximal beunruhigend, dass wir uns in unserer lange erarbeiteten Freiheit vielleicht hin zu unbemerkten neuen Unfreiheiten entwickeln. Denn auch wenn sich die gesellschaftlichen Codes in Sachen Kleidung oder Sprache differenzieren und die Bandbreite des Normalen sich erweitert, so unterwerfen wir uns ganz neuen Normen. Mit dem Schrittzähler auf unserem Smartphone zum Beispiel und der durchaus harten Norm, täglich möglichst 10.000 Schritte zu gehen. Ohne diese Normierungen und Orientierungspunkte scheint sich der Mensch zu verlieren, egal wie beliebig diese Bezugspunkte auch sein mögen. Liegt das daran, dass wir soziale Wesen sind? Dass wir in Beziehung zu etwas, zu jemandem stehen müssen? Was für ein offenbar existenzialistischer Mechanismus steckt da dahinter?
Ich glaube, das Problem liegt darin, dass wir die Freiheit, die wir haben, insofern überschätzen, als wir nicht damit umgehen können. Also wenn wir uns überlegen, was wir alles messen, glaube ich, geht es da auch um ein Stück weit Kontrolle zu haben. Also über den eigenen Körper, über das, wie er sich entwickelt, auch vielleicht die Bestätigung zu haben, es passt sozusagen. Also nicht sich selber zu genügen zu sagen, es passt, sondern sich von außen einzuholen, du bist gesund oder du entsprichst den Vorgaben, den Erfordernissen etc., glaube ich, ist wesentlich wichtiger, als wir es uns zugestehen wollen. Was mich dazu bringt, als Beispiel anzuführen, die interessante Situation, man fühlt sich nicht krank und man macht einen Corona-Test, damals zu Zeiten der Pandemie. Und ich kann mich erinnern, wie ich wirklich darauf gewartet habe und mir gedacht habe, also bevor ich das Ergebnis nicht habe, also ich weiß gar nicht, ob ich mich krank fühle oder nicht.
Wir sind also überfordert von dieser individuellen Freiheit. Und hier schlägt das Kontrollbedürfnis des Menschen durch, dass wir versuchen, uns durch mehr körperliche Beobachtung zu optimieren, vielleicht das Altern zu verlangsamen und letztlich die eigene Vergänglichkeit, den Tod und damit das Unkontrollierbare an sich irgendwie doch fassen, irgendwie doch kontrollieren zu können.
Das sind schon Verheißungen, die uns auch ansprechen, weil wir das Gefühl haben, damit auch besser uns selbst und die Zukunft kontrollieren zu können. Dass wir auch mit der Freiheit schwer umgehen können, dass es ein bisschen so im sartreschen Sinne schon eine Bürde ist. Also die Vorstellung auch des Liberalismus von Freiheit und individuellen Gedeihen, alles schön und gut. Aber es ist in Wirklichkeit eine harte Sache, so jeden Tag 24 Stunden sich selber rechtfertigen zu müssen, auf sich selber hören zu müssen, selber die eigene Instanz zu sein, die ständig urteilen muss. Und vor allem jetzt mit den technischen Geschichten ja noch viel, viel mehr. Wir haben viel, viel mehr Versuchungen, wo wir vernünftig damit umgehen sollten. Ja, also statt, sagen wir mal, zu unserer Zeit, wie wir jung waren, 10, 15, haben wir jetzt 100, 150 und das Handy bimmelt pausenlos. Ja, oder der Computer hat die Ansprüche. Also ich glaube, das ist schon eine große Überforderung. Und ich verstehe ein Stück weit auch psychologisch, auch biologisch, dass wir versuchen, da Mechanismen zu schaffen, mit der besser umgehen zu können. Oder die ein bisschen vielleicht freiwillig so limitieren zu lassen.
Dieser psychologische Mechanismus interessiert mich. Dass wir uns Freiheit hart erkämpfen, nur um uns dann fast unmerklich wieder neuen Unfreiheiten zu unterwerfen. Auch der in Vorarlberg lebende Psychiater Reinhard Haller hat sich mit dieser Entwicklung beschäftigt.
In der modernen Zeit ist es so, dass wir uns doch gegen jede Norm, die von oben vorgegeben wird, ein Stück weit zur Wehr setzen. Wahrscheinlich brauchen wir das auch in manchen Situationen. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass wir sehr vieles tun, um diese Freiheit wieder zu verlieren. Ich denke nur daran, wenn wir uns modischen Einflüssen allzu sehr unterwerfen. Wenn wir uns immer nach dem ausrichten, was gerade in ist, was gerade von einem höheren Übrig in diesem Fall vorgegeben wird, das sind eben gesellschaftliche Trends, das sind modische Entwicklungen, das sind Zeitgeistströmungen. Das ist beispielsweise auch die heute sehr häufig anzutreffende Unterwerfung und das große Netz. Also was gilt dort als in, wofür bekomme ich meine Likes, meine Anerkennungen und was nicht? Oder denken wir beispielsweise daran, dass durch etwas, was in der heutigen Zeit scheinbar unendliche Freiheit gibt, wir uns in Wirklichkeit Unfreiheit bringen. Nämlich der Gebrauch von psychotropen Substanzen, von Drogen, die versprechen natürlich durch die berauschende Wirkung, dass wir uns tatsächlich entrücken, dass wir heraustreten aus den Alltagsbezügen, aus unserem üblichen Denken und Wollen und Fühlen hinein in eine ganz neue Dimension. Aber wenn wir zu sehr darauf abstellen, dass wir letztlich tatsächlich in der Unfreiheit, der Süchtigkeit, der Abhängigkeit im wahrsten Sinn des Wortes landen.
Besonders gut scheint der Mensch nicht darin zu sein, mit seiner individuellen Freiheit umzugehen. Sich 24 Stunden jeden Tag mit dem eigenen Normenkorsett zu beschäftigen, ständig und in jeder Situation neu und wieder neu zu entscheiden, was sich jetzt gehört oder nicht. Was normal ist oder nicht. Das klingt nach der Überforderung der Moderne. Vieles, das wir uns als persönliche Wahlfreiheit verkaufen, scheint uns dabei durch die Hintertüre unfrei zu machen.
Es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten. Man kann Dinge viel intensiver erleben, man kann sich manipulieren, seine Leistungsfähigkeit steigern, seine Aufmerksamkeit, man kann seine Stimmung regulieren. Aber auf der anderen Seite wird man immer mehr darauf angewiesen sein. Und ich denke schon, es ist ein bisschen die Gefahr, dass wir in einer Gesellschaft landen, die nicht trotz der Drogen funktioniert, sondern nur noch wegen der Drogen. Und dadurch geht natürlich viel an Freiheit verloren. Wir können uns dann im Prinzip auch nicht mehr selbst steuern und manipulieren, sondern das geschieht durch die Eigendynamik der Suchterkrankung, der Krankheit der Unfreiheit.
Im Geiste dieser scheinbar normenlosen Freiheit erziehen wir auch unsere Kinder, zumindest in einem liberalen und urbanen Umfeld. Ich möchte mehr über diese Erziehung zur Freiheit, dieses Einbeziehen des kindlichen Willens in alle Entscheidungen wissen und frage nach bei der Kinderpsychologin und Therapeutin Caroline Weckerle. In ihrer Praxis in Gersthof sind auch die Eltern Thema. Überfordern wir unsere Kinder? Ja, schaden wir ihnen, weil wir ihnen zu viel Freiheit geben? Weil wir ihnen zu wenig Normen, zu wenig Grenzen setzen?
Ja, zu wenig würde ich nicht sagen, aber ich glaube schon, dass es Grenzen braucht. Weil sonst wird der Jugendliche orientierungslos. Und diese viele Auswahl ist schwierig. Ich glaube, Erziehung zur Freiheit ist wichtig und eine große Auswahl an Möglichkeiten finde ich gut und wichtig und auch ein selbstständiges Entscheiden, aber es muss immer begleitet sein.
Das scheint ein schmaler Grat zu sein, Kinder genau so weit zu begleiten, dass sie Orientierungspunkte haben, um dann ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Das Grenzen setzen, das Festsetzen von allgemeinen oder zumindest familieninternen Normen, fällt einer Generation von Eltern heute jedenfalls schwerer als früher. Ich kann mich an das Gespräch mit einer befreundeten Mutter vor ein paar Jahren erinnern. Manchmal, so hat sie mir erzählt, setzt sie ihrem Kind nur Grenzen, um wieder einmal eine Grenze zu setzen, um die Frustrationstoleranz, so nannte sie es, in ihrem Kind zu stärken. Sie setzte dem Kind Grenzen der Grenzen wegen und nicht aus einer tiefen Überzeugung oder einem inhaltlichen pädagogischen Bedürfnis heraus. Was ist da passiert, Caroline Weckerle?
Es tun sie Eltern ganz schwer und das fällt mir sehr stark auf, wenn ich Kindergartenkinder bei mir habe. Also die räumen mir alles aus ab, um, das ist einfach, also da gibt's überhaupt keine Grenzen. Da geht's nicht drum, was gehört dem einen, was gehört dem anderen, was tut man nicht und in einer Gruppe wird das dann schwierig.
Warum fällt es Eltern so schwer, diese Normen zu setzen, die Räume dessen abzustecken, was geht und was nicht?
Sie wollen für die Kinder das Beste und ich habe dann verzweifelte Eltern, die einen sehr anstrengenden Alltag haben, weil wenn das Kind sagt, ich esse jetzt A oder B und C nicht, dann versuchen sie dann C zu richten, dann will das Kind dann doch A oder wir gehen zum Spielplatz, nein, wir gehen doch ins Schwimmbad und ich will jetzt nicht, weil ich will jetzt noch zu Hause spielen, es ist gerade so schön und damit tut man dem Kind nichts Gutes, aber auch die Eltern haben einen enormen Stress. Und ich glaube, da geht es einfach darum, das Beste für das Kind zu tun. Und was ich schon bemerke, ist eine Entwicklung hin gut zu spüren. Einfach die Emotion zu spüren, die man wahrscheinlich selbst zu wenig gespürt gekriegt hat und das dem eigenen Kind zu ermöglichen. Das ist vielfach ja auch schön, dass das Miteinander und das gute Fühlen und das bewusst Zeit miteinander verbringen, das ist eine schöne Entwicklung. Aber man kann alles übertreiben. Und früher war so, da lief alles nebenher, was auch sein Gutes hatte, weil man war natürlich dadurch freier und man war weniger beobachtet und man hatte weniger Termine. Jetzt ist das ja für Kinder wahnsinnig anstrengend. Die wissen gar nicht, wo sie hingehen. Und viele Kinder erzählen mir, ich möchte keinen Termin haben. Das ist schon ein sehr starkes Thema. Aber das kommt sicher aus dem heraus, dass man für das Kind das Beste möchte und man beginnt möglichst früh mit Förderung.
Das Miteinander von Eltern und Kindern macht all das im besten Falle intimer, immer jedoch intensiver und anstrengender. Auch weil allgemeingültige gesellschaftliche Normen auf dem Rückzug sind und ein »Das tut man nicht« an den meisten Jugendlichen wohl wirkungslos abprallt. Das Abstecken von Normen, das Prägen von Normalität ist Privatsache geworden. Das be- und überlastet das System Familie massiv. Wenn jede Kleinfamilie parallel für sich ein eigenes Benimmkonzept, ein passgenaues, mit den eigenen Kindern ausverhandeln muss. Was macht das mit den Kindern? Wie prägt es ihre Vorstellung von Normalität? Denn auch wenn Gesellschaft und Elternhaus wenig Normen vorgeben, in der Gruppe von Gleichaltrigen, in den Peergroups, scheint es oft sehr, sehr klare Verhaltensregeln zu geben, wie man auszusehen hat, wie man sich zu kleiden, wie man zu sprechen hat. Wie erfahren Jugendliche diese Gruppennormen, denen sie dann plötzlich ausgesetzt sind?
Starker Druck, ja, vor allem auch diese Fridays for Futures, diese Umweltbewegung und auch die Aussicht auf, es gibt für mich keine Zukunft und wo geht mein Leben hin? Was hat es überhaupt für einen Sinn? Also diese Sinnlosigkeit ist schon sehr stark, was mir manchmal bedrückt. Also viele der Kinder sagen, wozu lebe ich überhaupt? Oder auch begabte, hübsche, junge Menschen wissen nicht, wo geht ihr Leben hin, wie geht's aus?
Haben die aktuellen Krisen, die die letzten Reste von verlässlicher Normalität hinweggefegt haben, diese Entwicklung noch verstärkt?
Corona hat das schon explodieren lassen. Zusätzlich zu dem gibt es jetzt die Kriegssituationen, es gibt die sehr starke Inflation und irgendwo gibt es auch Angst. Und andererseits gibt es wieder das totale Überangebot und das gute Leben. Und wo findet man sich jetzt zurecht? Aus meiner Sicht kommt das jetzt noch vermehrt. Das heißt, während einer Stresssituation, wie es dann Corona war, da reißt man sich zusammen, man hält durch, dann geht's noch. Aber dann ist das vorbei, dann plötzlich fragt man sich, wo geht's jetzt hin, wo geht's jetzt weiter, was mache ich jetzt? Und was natürlich jetzt für mich vermehrt auftritt, sind diese neuen Werte, die erst gefunden wieder werden müssen.
Diese neuen Werte zu finden und herauszubilden, ist ein langwieriger Prozess. Wie gehen Jugendliche davor? Was zeichnet sich da ab an neuen Vorstellungen von Normalität? Wächst da eine Generation heran, die resilient ist, die einfach das Risiko immer einkalkuliert? Oder prägen da vor allem Verunsicherung und Orientierungslosigkeit?
Aus meiner Sicht gibt es für jede Entwicklung eine Gegenentwicklung und die jetzige war sehr verunsichernd. Und man muss schon hoffen, dass die Jugendlichen wieder Fuß fassen und dadurch sicher und resilient werden und sich einfach neue Wertvorstellungen ausbilden oder sie diese suchen.
Wie formulieren Jugendliche diese neuen Wertvorstellungen? Viele der Kinder der Pandemie sind ja mittlerweile junge Erwachsene. Welches Konzept entwickeln sie? Was wird für sie einmal normal sein?
Viele sagen, 25 Stunden sind mir genug. Die leben auch einfacher. Sie sagen, ich brauche den Luxus nicht, ich lebe in einer Wohngemeinschaft, ich habe kein Auto. ich will von der Welt was sehen, ich will was erfahren, ich reise am besten grün. Ich glaube, das ist ganz ein anderer Zugang. Wir wohnen in der Gruppe, wir haben gemeinsam ein Haus, da wohnen wir mit 3 Familien, wir leben in der Kommune. Also es sind ganz andere Lebensmodelle, tun sich hier auf.
Es wird sich zeigen, ob junge Menschen diese Grundsätze der Reduktion und der neuen Einfachheit auch mit in ihr späteres Erwachsenenleben nehmen werden. Das Gespräch mit dem Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermeier ist jedenfalls in eine ähnliche Richtung gegangen, zumindest was die Wirtschaft betrifft, dass wir Wachstum neu definieren müssen, weg von einem immer mehr hin zu einem qualitativ besseren Leben.
Ich glaube, die sind offen wieder für neue Themen oder für neue Entwicklungen. Und das muss nicht gleich rigide sein. Es kann aber auch wieder werden, dass Haus und Garten schön wird und Familie oder interessant oder wertvoll. Aus meiner Sicht wird das ja immer mehr. Das heißt, man teilt sich jetzt den Haushalt, man teilt sich den Job. Es gibt nicht mehr den Vater, den Ernährer, der immer nur im Job ist, sondern es gibt einen gleichwertigen Beruf, wodurch man auch gleichwertig mit den Kindern Zeit verbringt und man plant sein Leben einfach anders. Also ich glaube, da gibt es schon eine sehr, sehr starke Entwicklung.
Das klingt nach einer sehr friedvollen und harmonischen Zukunft. Nach mehr Gemeinschaftssinn und weniger Profitgier. Ob das nur die logische Gegenposition zu den kapitalistisch und vom ständigen Wachstum gestressten Elterngenerationen ist? Mehr Wertschätzung für die Familie, für die Gemeinschaft, ein Bewusstsein dafür, sich nicht ausbeuten zu lassen und sich nicht mit Haut und Haaren dem Kapital und der Beschleunigung zu unterwerfen. Das klingt nach einem Konzept von Normalität, das ich mir wünschen würde für die Zukunft.
Ja, da wäre es halt sehr friedvoll und sehr einfach.
Also eine Reduktion, ein einfacher, ein weniger, ein langsamer?
Ja, aber das Langsamer, das braucht halt noch.
Das ist wohl wahr. Diese friedvolle Einfachheit als neue Welt ist noch ein Stück weit davon entfernt, zur Normalität zu werden. Was bedeutet all das für die Normalität von morgen? Diese Suche nach einer neuen Einfachheit, nach einer entschleunigten und friedvollen Normalität. Die Sehnsucht nach so einem Ort lebt nicht nur in Jugendlichen. Was können wir heute dafür tun, um schon in naher Zukunft diese lebenswerte Normalität zu schaffen? Wo können wir da ansetzen, Reinhard Haller?
Ich erlebe in der Bevölkerung ein sehr starkes Bedürfnis nach Wertschätzung, nach Anerkennung, auch nach Good News. Meiner Meinung nach haben die Menschen auch durch die Corona-Krise und durch die Kriege und durch die Schreckensbilder, die wir ja tagtäglich geliefert bekommen, irgendwie, wenn man so schön sagt, die Schnauze voll. Sie wollen, denke ich mir, letztlich auch auf die schönen Seiten hingewiesen werden. Und das ist in jeder Krise auch etwas ganz Entscheidendes, dass wir in Krisensituationen, die ja immer eine Weggabelung sind, Krise heißt ja, es geht in die eine oder in die andere Richtung, entweder in die Heilung oder zum Tod, es geht nicht mehr so weiter, aber dass wir in Krisensituationen immer nur auf die Gefahren, auf das Angsteinflößende, auf das Kranke, auf das Gestörte schauen, auf das Nicht-Normale und viel zu wenig auf die gesunden Anteile, die wir individuell und gesellschaftlich auch haben, aber auf die müssen wir bauen.
Das klingt nach einem einfachen Rezept für ein erstrebenswertes neues Normal. Einfach umzusetzen ist es dadurch noch lange nicht. Und zumindest bisher hat das Zeitalter der Polykrise noch nicht zu einem solchen kollektiven Umdenken geführt.
Das Zweite, was ich glaube, dass die Menschen ein sehr starkes Bedürfnis haben nach mehr emotionaler Zuwendung. Es ist natürlich auch durch die Digitalisierung, die ich keinesfalls verteufeln will, ich benutze sie ja selbst mit großer Begeisterung, aber es ist dadurch natürlich ein Stück weit neurologisch würde man sagen, zu einem ganz linkshirnigen Denken gekommen. Also die kognitiven Anteile sind dadurch vor allem befriedigt und angesprochen worden. Und der Mensch hat aber sehr starke Sehnsucht auch nach jenen Dingen, die eher in der rechten Hirnhälfte lokalisiert sind, nämlich nach Emotionalität, nach Zuwendung in der Erziehung, nach den berühmten drei großen Z, Zuwendung, Zärtlichkeit, Zeit, die wir brauchen. Das alles haben wir heute nicht mehr so. Und wir sehen es ja ein Stück weit auch, wie so das gesellschaftliche Idealbild ist. Das ist nicht mehr jenes des sehr empathischen Menschen, sondern jenes sehr kühlen, abgebrühten, ein Stück weit auch arroganten Menschen. Das ist das Bild, das die Menschen anstreben. Im Übrigen wird das ein Stück weit auch gefördert dadurch, dass wir unsere Emotionalität digitalisieren wollen. Und das kann natürlich keine Variation eines Smileys jemals die echte Emotionalität versorgen. Meine These ist jene, dass die Menschen in den letzten Jahrzehnten sehr stark kognitiv, auch intellektuell befriedigt, aber dabei emotional unterversorgt geblieben sind.
Das öffnet unser Thema noch einmal und gibt uns ganz viele Impulse für Themen, die uns in diesem Denkabenteuer noch beschäftigen werden. Da gibt es wohl viele Bereiche, in denen wir uns eine andere Normalität wünschen, ein besseres neues Normal. Normalität wird dabei in Zukunft auf jeden Fall etwas bleiben, an dem wir gemeinsam bauen werden müssen. Für Pessimismus ist es zu spät. Wir sind Teil der Lösung. So hat die Klimaforscherin Helga Kromm-Kolb eines ihrer Bücher betitelt. Diesen Gedanken nehme ich auch mit auf die kommenden Etappen dieser Nachdenkreise.
Wo die Gefahr wächst, wächst das Rittern ja auch. Und insofern bin ich durchaus Optimist. Aber um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, der Mensch braucht nicht nur körperliche, unter Anführungszeichen somatische, materielle Muttermilch. Er braucht auch dasselbe im emotionalen Bereich. Und das behauptet jetzt alles gar nicht ich, sondern Stephen Hawking, vor ein paar Jahren verstorben, dieser große Astrophysiker, Kosmopolit, sehr intelligente Mensch, der hat am Schluss seines Lebens wiederholt gesagt, das Überleben der Menschheit hängt davon ab, ob sie die Empathie retten kann. Das heißt, alle anderen Dinge kann man ja mit Erfolg delegieren, bis hin zur künstlichen Intelligenz, aber vieles andere mehr. Aber eine Maschine, ein humanoider Roboter wird niemals empathisch sein können. Das bleibt dem Menschen vorbehalten. Und ich meine, also um jetzt Ihre Frage konkret zu beantworten, ich glaube, es wird jetzt eine Gegenregulation auftreten Richtung mehr Empathie, Richtung mehr hineinfühlen in die eigene Welt, aber auch hineinfühlen in die Haut des anderen, dass man wieder viel mehr fühlen kann, dass ich fühle, wie du fühlst.
Münzt man diesen Optimismus um auf die Normalität von morgen, so heißt das, es wird auch künftig Normen geben. Wir werden auch in Zukunft eine gemeinsame Normalität bauen. In Zeiten der Krise behauen wir nur die Bausteine dafür neu. Und auch unsere hyperindividualisierte Gesellschaft zeigt erste Ermüdungserscheinungen. Auch zur narzisstischen Selbstverwirklichung entsteht eine noch zaghafte Gegenbewegung. In der nächsten Folge von Futurum Exactum machen wir einen Schritt zum Anfang und zugleich in die Zukunft. Wir gehen in die Normenschmiede und schauen uns an, wie es mit der Normierung der Welt, der Normierung der Dinge weitergeht. Dabei wird es wieder um einiges konkreter. Denn während die sozialen Normen und Verhaltensregeln zunehmend zur Privatsache werden, entsteht in der Wirtschaft eine Vielzahl an neuen Standards. Wohin uns das führt, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich freue mich, wenn wir uns wieder gemeinsam auf den gedanklichen Weg machen.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl
oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at.
Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Von der Idee zur innovativen Lösung, zum Exportschlager, zum Forschungsdurchbruch. Standards schaffen praktikable, nachhaltige Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Austrian Standards vernetzt Akteure aus Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGOs zur Entwicklung von Standards, bringt über ein weitreichendes Netzwerk Fachwissen aus aller Welt nach Österreich und stärkt Organisationen in der effektiven Anwendung von Standards. Seit über 100 Jahren stellt Austrian Standards so sicher, dass eines zum anderen passt. Mehr Informationen zu den Lösungen und Produkten von Austrian Standards findet ihr unter www.austrian-standards.at sowie in unseren Shownotes. Austrian Standards. Driven by making sense.
Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.